Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
Guten Morgen aus Kiel am 19.11.24 um genau 8.48 Uhr, jetzt 8.49 Uhr um exakt zu sein. Und seit 8 Stunden auf am Tracker ist Miku, der zugeschaltet ist.
Ja, hallo, guten Morgen aus Rastatt. Wunderbares Wetter, kein Wind. Und kalt.
Und kalt. Von mir aus gesehen ja. Auch im Süden der Podcasten, Carsten Kämling. Der vor 3 Minuten aufgestanden ist, es rechtzeitig geschafft hat wahrscheinlich, ne?
Gerade noch knapp irgendwie.
Guten Morgen, wir haben viele Themen heute, ne? Nach 2 Tagen, es passiert ja immer was. Ich gehe mal am Anfang auf eine Anregung ein. Ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, ob wir es nicht hinkriegen, warum wir das Datum der Episoden, der Erscheinung in dem eingebetteten Player auf Segelreporter nicht einblenden. Das geht leider mit unserem Account nicht. Da müssen wir. Ich habe schon Upgrades gekauft, weil wir viel zu viele Hörer haben für unseren alten Account oder für das alte Paket. Da müsste ich jetzt nochmal richtig upgraden. Und dann wüsste ich selbst nicht, ob es funktioniert. Und wenn ich das Datum in den Titel reinschreibe, wird der Titel zu kurz. Das heißt, es geht leider nicht. Dann deshalb spreche ich immer das Datum am Anfang der Folge, damit ihr gleich Bescheid wisst.
Macht Boris übrigens auch immer, ne? In seinen Videos ganz professionell, der macht immer in seinen Audio-Files, sagt er immer.
Ja.
Datum, zack, damit er das nachher sortieren kann. Ne?
Wahrscheinlich seit er unseren Podcast hört. Hallo Boris.
Ja, guten Morgen. Genau,
morgen. Womit wir gleich beim Thema wären, wenn da nicht der Leiter der Schadensabteilung wäre, den wir zuerst jetzt reinholen, weil es gibt Schäden, stimmt's?
Ja, es gibt einige Schäden und den schlimmsten Schaden, den gehen wir gleich mal ganz am Anfang durch. Der ist bei Clarisse Krämer gewesen. Also Clarisse Krämer hat Knoten in den Haaren. Clarisse Krämer hat Knoten in den Haaren und musste sich einen Teil, die Spitzen der Haare abschneiden, weil sie Knoten in den Haaren hatte. Und man muss jetzt auch wirklich dazu sagen, Clarisse wird ja von L'Occitane en Provence gesponsert. Aha. Und sie hat natürlich die richtigen Öle fürs Haar und so weiter und so fort dabei gehabt und ganz nett in die Kamera gehalten. Auch so kommt man sehr gut über die Vendée Globe, selbst wenn man kein ordentliches Vorsegel mehr hat. Weil das ist auch einer der Gründe, warum sie so ein bisschen zurückgefallen ist.
Mir fällt gerade ein, wenn du sagst, gesponsert, beim letzten Mal ist doch Tripon von denen gesponsert worden, ne? Der hat eine ganz andere Haarpracht, oder? Der hat auch eine Glatze.
Ja, also, aber die Öle, die wirken ja trotzdem auf der Glatze.
Öl auf Glatze ist super.
Hat er versucht, damit die Haarpracht nochmal sprießen
Carsten,
zu
lassen? Carsten, das mit der Schönheit und so, Carsten, da musst du nochmal so ein bisschen, nachhaken.
Aber er ist staunlich. Also, ja, schöner Sidekick, ja, okay.
Ja, kurze Zwischenfrage, warum hat L'Occitane heißen die?
L'Occitane.
Warum haben die nicht den König gesponsert?
Ja.
Weil da möchte ich gerne.
Apropos Haarpracht, ne?
Ja, genau. Den,
Die haben keine Shampoos. Haben nur so richtige Schönheitssachen.
Ach, nur gut, also, das würde dir passen. Aber ich stelle mir gerade vor, wie viel Öl braucht der für seine Haare? Das kriegst du wahrscheinlich nicht ins Boot unter, ne?
Ist ja für die Kopfhaut.
Ach so, ja, da kommt. Na gut, dann ist das die Erklärung, weil er kommt ja gar nicht ran. Ich glaube, seine Kopfhaut ist komplett geschirmt von der Haare.
Wie viele Hörer haben wir jetzt verloren?
Der einzige ist jetzt weg, jetzt sind wir alleine. Sag doch mal den nächsten Schaden noch an, den ernsten.
Justine Metro hat ihr Code Zero verloren, tatsächlich. Das ist von oben runtergekommen. Ist noch nicht so ganz klar, warum, aber es war ein echtes Drama. Das ist jetzt wirklich ein Drama gewesen. Ist runtergekommen, hat sich auf der Luftseite im Foil auch verhakt und also ein Riesengedöns. Sie hat ein kurzes Video auch abgesetzt und da ist sie noch richtig erschöpft, wirkt sie da. Sie hat also wirklich weit über eine Stunde ihre Segelteile, muss man ja sagen. Da sind ja einige Fetzen an Bord gewesen, dann die sie zusammensuchen musste und dann reinziehen auch. Ne? Wirklich, das ist echt Arbeit. Ne? Also diese Code Zero, das ist ja so das größte Vorsegel, was sie dabei haben. Und das ist schon, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Quadratmeter, aber es ist enorm. Und selbst wenn das in Einzelteilen oben runterkommt, das ist Arbeit ohne Ende. Und wenn es dann auch noch irgendwo im Voll verhakt ist, also ganz furchtbar.
Ich glaube, es sind 200, glaube ich.
Bitte?
Ich glaube, es sind 200 irgendwie. Das ist das.
Ja, genau. Die Größe.
Zweitgrößte Segel, ja.
Ja. Und ich dachte immer schon, ich wäre mit meinem Mini, mit meinen 95 Quadratmetern ganz vorne dabei, aber nö.
Miku, ich bin in dieser WhatsApp-Gruppe von Andreas Baden, über den können wir gleich nochmal kurz reden, wenn wir wollen. Da hat ja Carsten sich schon, glaube ich, im letzten Jahr schon mal einen Artikel drüber geschrieben und sich mit ihm getroffen. Der macht die, also ich sage es jetzt verkürzt wieder, der ist so für die ganze Elektrik und IT zuständig bei Sébastien Simon. Der schrieb gestern was, dass Justine Metro, die in Genf geborene Schweizerin, auch noch ein Fischernetz am Kiel hatte. Habt ihr das auch gehört?
Also richtig gehört habe ich es jetzt nicht in der Schadensabteilung, weil ich halt eben bei diesem Talk mit Stefan nicht dabei war. Aber ich muss ehrlich sagen, also auch so woanders gelesen, es wird nur einmal darauf hingewiesen, nach dem gestrigen Schaden ist ihr dann heute auch, ohne dass da irgendein Zusammenhang bestehen würde, das Segel eben runtergekommen. Ja, wenn sie, also im Fischernetz im Kiel, ja, Halleluja. Also entweder sie hat dann tatsächlich irgendwie tauchen müssen, was ich mir aber gar nicht vorstellen kann, weil das wäre dann wirklich eine dicke Meldung wert gewesen. Ich glaube eher, dass sie das dann vielleicht, was weiß ich, sie hat den Kiel 2-3 Mal angehoben, dass es dann losgegangen ist, das Fischernetz oder irgendwelche Sachen in der Art. Also das kann dann schon an den Nerven sehr, sehr zehren.
Es passt ja auch nicht zu ihrer aktuellen Situation, ne? Also die fährt ja da, also da hätte sie ja schon dramatisch verloren, ne? Was im Grunde nicht zusammenpasst. Wobei ich finde ganz interessant, also erstmal fragt man sich, hey, da draußen, das ist ja wirklich im Niemandsland, jetzt wieso schwimmen da Fischernetze rum? Das ist ja irgendwie auch ein bisschen erschreckend. Das andere fand ich aber, wenn ihr euch vielleicht erinnert oder das gesehen habt vor, ich glaube, 3 Tagen oder so hat Clarisse doch auch so ein Video gepostet oder darüber gesprochen, wie sie mit so einem Fischer da unten versuchte, Kontakt aufzunehmen. Ich habe verstanden, dass es ein chinesischer Fischer war und der schleppte ja irgendwie so eine ganze Leine mit Bojen hintereinander her, die wohl das Fischernetz scheinbar markierten. Ich weiß nicht, wie die da genau fischen. Oder sind das diese Langleinenfischer? Gibt's da auch? Oder der fischende Trawler oder der nicht trawlende Fischer, den ich noch aus der BR-Scheinprüfung oder Sportbootschifferprüfung erinnere. Und dann hat sie versucht mit dem, ja, kann ich da jetzt hinten durchfahren oder nicht? Und der hat natürlich auf, gab Kommunikationsprobleme. Chinesisch beherrschte sie nicht. Ich weiß nicht, sie ist dann jedenfalls irgendwie, es ist ja offenbar nicht dramatisch geworden, aber das zeigt nur so ein bisschen, ja, dass das jetzt nicht an Haaren herbeigezogen ist, dass da irgendwelche, ja, Netze tatsächlich auch rumschwimmen und da unten auch gearbeitet wird, also auf den Fischerbooten im Südmeer.
Ja, schon fast. Jo, gut, die Dinger treiben ja auch. Es gab ja mal diesen berühmten Unfall mit Badeenten. Irgendwo, glaube ich, auch da ganz unten.
Ja.
Und die sind ja noch, weiß nicht, Jahre
Container,
später.
Container, ne?
Ja, genau. Und dann sind diese kleinen Gummienden sind ja irgendwo, weiß nicht, auf Grönland aufgetaucht oder so. Also das schwimmt schon rum. Aber generell muss man sagen, und dann haben wir auch eine schöne Überleitung zur jetzigen Situation gerade. Schäden halten sich zum Glück, hoffentlich bleibt so in Grenzen, weil gerade da unten Südatlantik war ja immer die Stelle der Stellen. Also bisher ist noch nichts Großartiges passiert, hoffen wir, dass es so bleibt. Der einzige Schaden, den haben die Leute, die nicht diesen Zug erwischt haben, und da gehe ich nochmal kurz drauf ein. Wir haben in der Folge am Sonntag, glaube ich, habe ich die Ehre gehabt, die Leinen zu schreiben und habe geschrieben, Boris hat den Zug verpasst, und da haben wir gerade in den Medien, die sich sozial nennen, teilweise sehr harsche Kritik bekommen und sehr harsche Meldungen, also irgendwie so eine dumme Headline, stimmt doch alles gar nicht und. Das sah da ja auch noch ganz gut aus, aber vorausschauend gewesen war das halt so, und ich will es nochmal mit einem Zug vergleichen, weil es wird ja immer der Highspeed-Train genannt, und Boris, so kann man es, glaube ich, nennen, hat noch das Trittbrett vom letzten Waggon erwischt, und dieser Waggon wurde aber abgekoppelt, und der Highspeed Train fuhr weiter, und dieser Waggon hat natürlich noch Speed und wurde aber im Laufe der Zeit immer langsamer. Und in dem Waggon saßen ja auch noch andere Leute mit drin, die das auch vorne verpasst haben. Und währenddessen sind halt vorne bei fast keiner Welle, also wirklich die perfekten Bedingungen, die Rekorde gepurzelt. Ich erinnere noch an Nico Lanvin, der ja, glaube ich, in der vorvergangenen Woche den Rekord gebrochen hat mit, weiß nicht, 540 und ein paar. Wir sind jetzt bei 600, über 600 Meilen in 24 Stunden. Also da sieht man mal, wie die vorne, was die vorne für Bedingungen hatten und die hinten halt nicht mehr. Und damit gebe ich zu Carsten, der dazu ein bisschen mehr sagen kann.
Ja, es ist ja wirklich das waren ja die Geschichten der letzten Tage, faszinierend, wie vorne die Rekorde gepurzelt sind, wobei ich tatsächlich noch es sehr überraschend fand, dass eben nicht unsere üblichen Verdächtigen sich die Rekorde da hin und her spielen. Den letzten hatten wir ja, erinnern wir uns von Johan Richomme, das war noch vor den Doldrums, genau, also vor dieser Flautenzone, vor dem Äquator, wo der nochmal so richtig Gas gegeben hat, um da mit Vollspeed sich ja Meter um Meter zu erarbeiten, um möglicherweise am schnellsten durch diese Flaute zu kommen. Er hatte einen Rekord gebrochen, das war genau knapp unter 600, ich glaube, oder 577, irgendwas in dem Bereich. Und abgesehen davon hat es ihm nicht viel geholfen für die Doldrums, weil der stand dann komplett in der Flaute. Aber diese Rekorde sind eben jetzt gepurzelt, genau in dieser Phase. Und das hat damit zu tun, dass tatsächlich vor diesem Tief, das mit dem die ja in Richtung Osten gerauscht sind, die Wellenbedingungen sehr, sehr niedrig sind. Also es ist kaum Seegang, was ich mir immer auch nicht, das war mir jetzt auch nicht so klar, dass es da unten in den Gefilden dann auch so ist oder dass es so damit im Grunde auch zusammenhängt. Also es ist ja nicht, dass so Wind, wir kennst du ihn auch von der Ostsee oder so, das lange, lange Sturm aus dem Osten, dann hast du nach einem Tag, nach zwei Tagen steht dann halt eben eine riesige Welle, die baut sich langsam, langsam auf. Und da, wenn das jetzt vor diesem Tief die Boote quasi vor dem frischen Wind segeln, dann ist das eben noch nicht der Fall. Also das scheint so, Sebastian Simon erzählte 1 Meter hohe Welle. Wir denken ja immer da unten, wo die rumfahren, da fahren die bei 6 Meter hohen Wellen, haben wir ja auch schon irgendwie gehört. Das waren also die speziellen Bedingungen und dann gar nicht so viel Wind, aber so um die 20 Knoten, 17, 18, 19 Knoten und dann fährt er da 600. Was war denn zuletzt?
615, glaube ich.
Ne? 615 Meilen in 24 Stunden. Ja, und wie gesagt, das ist ja eigentlich nicht der Top-Favorit. Der fährt allerdings auf 11th Hour, dem Ocean Race Sieger des vergangenen Jahres. Also hat ein schnelles Boot und ist aber wirklich an den Kollegen um ihn herum, die drei Favoriten, Darlene, Richomme und Rouillon, ran und auch vorbeigefahren. Und das ist für mich wirklich die große Überraschung, auch deutlich schneller. Also er hat richtig Gas gegeben. Das erklärt sich für mich eigentlich auch nur so, dass er da mehr am Limit gefahren ist als.
Also vorbei als meinst du mit Speed, weil er ist im Ranking nicht vorbei, ja, ne?
Ja, er war vorbei. Er war vor Rouillon, also den hat er wirklich überholt. Die fuhren ja wirklich lange.
Ja, stimmt.
Davor, ne? Da war auf Platz 2. Inzwischen hat Rouillon wieder überholt, aber er lag ja vorher, ich glaube, der hat fast 100 Meilen, auf Darlin, er lag 100 Meilen hinter Darlin und war jetzt gestern Dallin. Zumindest, oder jetzt gerade Dallin, sehr schön, der Kettenhund, 20 Meilen dann zurück. Und also das finde ich schon bemerkenswert und das hat uns auch für die nächsten Tage oder nächsten Wochen ist das sicherlich ein Player, der da mitspielen kann und wird, das hat er jetzt schon gezeigt. Allerdings muss man jetzt schon wieder fragen, es erscheint erst später, wir haben eben über Schäden gesprochen, später erscheint dann oft die Schadensbilanz, wo man dann sagt, oha, hätte ich mal vorher nicht so viel Gas gegeben und das kann man vielleicht so ein bisschen interpretieren, dass die anderen eben nicht voll am Limit in dieser Phase segeln und er da komplett Gas gibt. Aber man muss sagen, zur aktuellen Situation, das hat richtig viel Sinn gemacht, weil im Moment ist es wirklich aus dieser 7er-Gruppe vorne ist wirklich ein Quartett entstanden, das jetzt schon einen großen Abstand hat. Also zusammen eben mit, wie gesagt, Richomme, Darlene und Rouillon. Dallin. Nicht die vier Boote. Jetzt hör mal auf.
Nein, Dallin.
haben sich jetzt wirklich abgesetzt und ja, Nico Levin hat 159 Meilen Rückstand schon, also ist schon eine Menge Holz irgendwie dazwischen. Die sind gerade so ein bisschen abgekoppelt worden. Das hat sich also so ein bisschen, die hat sich komplett verändert, die Phase jetzt gerade, in der die Boote fahren. Das gilt auch für Boris Herrmann, wenn man den sieht. Der hat natürlich jetzt inzwischen, verliert immer weiter, 783 Meilen gerade.
Halst auch oft, ne? Deshalb auch.
Genau, das ist der Punkt, weshalb er so viel verliert. Also jetzt ist wirklich, vorher haben wir diese ganze Zeit gesehen, ist diesen schmalen Grat, von dem du ja auch eben gesprochen hast, da haben die sich drauf versucht zu halten. Es ist ja wirklich faszinierend, wenn man das auf diesem Tracker sieht, wie schmal das ist. Es ist auch eine ganz spezielle Wettersituation. Und auch dahinter, die haben ja immer versucht, da auf diesem Grat sich zu halten zwischen den beiden Wettersystemen. Da ist er jetzt definitiv runtergefallen, jetzt in der Nacht. Und ja, jetzt geht es im Grunde darum, zu halsen und eigentlich versuchen die Boote, achte aus wie er im Grunde auch, mit mehreren Halsen jetzt erstmal möglichst lange noch in diesem kleinen Windgebiet zu bleiben. Aber so wie das jetzt gerade aussieht, ja, haben sie das, glaube ich, aufgegeben und versuchen jetzt nach Süden durchzustoßen. Da kommt das nächste Wettersystem nahe dieser Eisfront und da ist er sehr eng mit Justine Metro zugange. Was eben auch sehr, sehr spannend ist, weil wir sprachen ja eben von dem Segelverlust, den sie erlitten hat. Also das ist vielleicht auch mal ganz, ganz faszinierend, finde ich, das so ein bisschen Insights dazu zu interpretieren oder zu erkennen. Sie hat ja nun diesen Code Zero verloren, also das zweitgrößte Segel. Und da würde man jetzt denken, okay, das tut ja nun wirklich weh. Nee, tut es eben gerade nicht, weil sie das gerade nicht braucht. Denn sie haben das größte Segel gesetzt, oder was sie zumindest dabei haben, Boris zumindest, den 300 Quadratmeter Gennaker, den hat sie ja noch. Und deshalb fährt sie auch schnell, sogar, also hat auch deutlich auf Boris aufgeholt, muss man mal sagen. Dagegen Clarisse Krämer, die ja auch auf Augenhöhe war, die hat dramatisch verloren auf die beiden. Und das hat nun wieder damit zu tun, wenn wir uns wieder erinnern von einer Woche oder
die hat auch ein Segel verloren.
Ein paar Tagen. Genau, die hat nämlich genau ihren Code, den großen Gennaker verloren, weil der einfach zwischendurch bei dem Starkwind, das war glaube ich eher da so auf Höhe Madeira, da ist der ausgerollt, ist dann also unabsichtlich ausgerollt bei sehr starkem Wind. Und ist dabei kaputt gegangen, die musste ja auch fischen und so. Naja, und der fehlt ihr eben jetzt und das ist erklärt, warum sie da hinterher fährt. Ja, man muss, ist wie gesagt, eine andere Phase. Die halsen gerade, versuchen Winddreher mitzunehmen. Gestern habe ich so ein bisschen, wieso hat Boris denn jetzt auf Samantha so viel verloren? Da hat er, glaube ich, einen Winddreher oder zwei nicht so gut mitbekommen. Das sieht man dann immer an den Kurswinkeln. Hat aber auch damit zu tun, das habe ich jetzt gestern versucht, ein bisschen auszuführen. Also ein schlechterer Kurswinkel vorm Wind hat nicht immer nur mit geringerem oder mit einem falschen Dreher zu tun. Es kann auch damit zu tun haben, dass er eben weniger Wind hat. Sobald man weniger Wind hat, kann man nicht so tief fahren. Der VMG-Wert, Velocity Made Good, also in die richtige Richtung, ist geringer. Also, und das war jetzt zweimal so, also nach zwei Halsen, ist, glaube ich, so ein bisschen aus dem Grat da so ein bisschen rausgerutscht, hatte ein bisschen weniger Druck. Das Speed ging direkt runter und dann kann er auch nicht so tief fahren wie Justine. Hat jedenfalls verloren. Und gerade, was ihn ärgert, eben auf Samantha Davis, weil die Phase ist jetzt ja eigentlich nur noch, er kann nicht mehr nach vorne gucken, ganz vorne, sondern muss gucken, wie er mit dem spielen, was er gerade zur Verfügung hat. Das sagen ja oft auch die Skipper. Hilft ja gar nichts, da zu gucken, wie fahren die da vorne weg, sondern du kannst ja nur die Dreher, die er gerade hat, maximal und am besten halt aussegeln. Und naja, da ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen nervig, also vom Tag oder für zwei sagt er noch, ja, ich freue mich jetzt darauf, Samantha Davis in die AES-Range zu bekommen. Also direkt bei ihr dann zu sehen, dass sie auf dem Computer sieht, das ist eben jetzt nicht passiert. Aber das heißt ja noch nicht, dass es nicht in Zukunft so sein wird. Ja, so ist sie.
Bräuchte er jetzt ein ziemlich großes AES? Gibt's, glaube ich, ja, genau. Kann man auch gucken, wenn man sowas sucht, kann man auch bei Boat24, habe ich gestern noch geguckt, die haben auch Zubehör und Boot, Motoren und sowas, also würde jetzt alles wahrscheinlich Boris gerade helfen. Ich wollte mal fragen, wie Kuh, was da ganz
aber die liefern nicht da raus, die liefern nicht raus.
Ja, kannst ja, wenn er zu Hause ist, ist es aber schon da. Er fährt ja wahrscheinlich wieder mit. Nee, Miku, ich wollte dich mal fragen, wie Frankreich liegt ja vorne, also es sind ja nur Franzosen vorne, ich glaube die ersten 5 sind Franzosen. Wie wird denn das Ganze in Frankreich bewertet? Wird das schon der Champs-Élysées geschmückt oder wie sehen die das?
Nee, also es ist im Moment eindeutig eine Phase in Frankreich, wo, wie soll ich sagen, also eigentlich relativ wenig berichtet wird auf in den nationalen Medien, also das heißt, in den national verbreiteten Medien. Das heißt, die Champs-Élysées ist noch nicht mal angeschmückt, ist nach wie vor weihnachtlich jetzt erstmal. Hat noch keine Vendée Globe-Banner dort. Weiterhin, wie ich neulich schon gesagt habe, die ganzen Medien entlang der französischen Westküste, die regionalen und lokalen Medien, da ist Vendée Globe immer grundsätzlich irgendein kleiner Artikel oder eben auch ein ganz großer Artikel auf der Titelseite in den Regionalzeitungen. Und die haben ja auch mitunter so kleine Magazine beigelegt zum Wochenende hin und so. Gibt's immer Doppelseiten oder sogar mehrere Doppelseiten zum Thema Vendée Globe. Das ist total dort angesagt. Das ist genauso wie, ich weiß nicht, was bei euch, wenn bei euch der HSV jetzt, sagen wir mal, die Champions League gewinnen würde oder
so. Das schneide ich raus. Das ist eine Gewinn, wenn du sprichst.
Wie kommt ihr darauf, dass ihr die Champions League gewinnen?
Ja, jetzt mache ich mir wahrscheinlich wenig Freunde, aber bitte nicht über Vorstadtsclubs aus Hamburg sprechen.
Ja, es gibt nur einen Innenstadtclub. Das darfst du nicht. Ich mache mich eher darüber lustig, wie unwahrscheinlich das gerade ist.
Jetzt aber Michael, 2000 Euro verloren.
Der ist der absolute Fußballprofi hier.
Aber ich bin der ganz große Fußballheld. Also,
Du weißt schon, dass also HSV und Champions League ist relativ weit voneinander entfernt jetzt gerade, so wie ich das vermute.
Das habe ich ja damit gemeint. Ich weiß, dass das so weit entfernt ist. Wenn dann HSV mal die Champions League, dann würde viel geschmückt werden.
Da steigt mein MSV Duisburg eher wieder in die dritte Liga auf, du, was auch gerade.
Ja, gut. Okay. So, jetzt haben wir nochmal 5000 Hörer verloren. Ja. Aber guter Stichpunkt, oder guter Hinweis. Ist denn die Chance für Boris, wieder ranzukommen, ist dies viel höher, als dass der HSV die Champions League gewinnt? Ne?
Das definitiv. Also klammern uns ja auch jetzt inzwischen, glaube ich, auch wie viele Hörer an Strohhalme. Und ich habe es ja auch jetzt, ich suche tatsächlich immer irgendwie nach News, weil man natürlich, die meisten fiebern eben bei Boris mit und das tun wir auch. Und ja, natürlich,
ja, klar,
wenn er da wieder ranfährt. Und das ist ja auch so eine Dramaturgie in solchen Segelrennen, dass diese Chance durchaus besteht. Also die erste Punkt in diese Richtung, den hat ja Will Harris gesetzt. Der hat ja schon vor ein paar Tagen gesagt, ja, da kommt da unten im Süden nochmal so ein Tiefdruckgebiet. Da kann Boris wieder mit ranfahren und vorne die parken. Ich weiß nicht, ob er da im Überschwang der Gefühle, weil er Vater geworden ist, das so ein bisschen positiv.
Ich habe mal so vorgespult, es sieht nicht mehr so richtig nach Parken aus. Ne? Es scheint, dass die den nächsten Zug gleich kriegen. Also nicht wie Deutsche Bahn, sondern direkt Anschlusszug.
Ja.
Ne?
Ja, das eine ist ja, dass sie vorne einparken, das andere ist ja, dass das Boris beschleunigt. Ne? Also wenn man, also dieses Tiefdruck für Boris kommt, glaube ich, schon, aber die müssen eben jetzt gerade sind in einer krassen Flaute, die kämpfen sich gerade durch und deshalb verliert er gerade so dramatisch, weil die vorne halt immer nochmal losballern. Und du hast recht, ich glaube, und vorne bildet sich jetzt nochmal wieder ein System, das aber nicht mehr für Boris gilt, sondern für die vorne, was die vielleicht nutzen können. Ich habe aber zum Beispiel auch gestern gelesen oder gehört, man muss auch jetzt bedenken, jetzt geht's wirklich Southern Ocean und die Spitze, die kommt jetzt auch langsam da ums Kap der guten Hoffnung, da ist der Agulhas-Strom, das habe ich auch immer schon mal gehört, das ist ja der relativ berühmte Strömung da unten um die Ecke, die quasi von Ost nach West führt und das heißt, da wäre wirklich Welle gegen Strom, das kennt jeder, auch Fahrtenskipper, da bauen sich dramatische Wellen auf, also die werden dadurch, das müssen sie gucken, ob sie der beste, ob sie dem besten Wind jetzt folgen oder dieser Strömung und den Wellen damit auseinander aus dem Weg gehen. Also die haben da, werden da nicht die Höchstgeschwindigkeiten fahren, tun sie ja auch jetzt schon wieder nicht, wie jetzt die letzten Tage. Also müssen dem, werden abgebremst dadurch auch. Also das ist jetzt wirklich in die Glaskugel gesprochen. Wir hoffen es natürlich, dass sie vorne ein bisschen einpacken. Aber es ist wirklich das passiert, was wir vorher immer schon mal gesagt haben. Wenn die segeln in einem anderen System und wenn Boris da rankommt, müssen wir im Grunde ein System, das der auf Tiefdrucksysteme von Westen ranrauschenden überspringen, damit man da im Grunde vorne dran kommt. Aber der zweite positive Punkt, den hat gestern Christopher Pratt geäußert, der auch bei Malizia The Ocean Race mitgefahren ist. Und der sagte einfach mal so dahin, also er glaubt, am Ende des Southern Oceans liegt Boris vorne. Ja, nehmen wir das einfach mal so. Also er weiß auf jeden Fall, wie gut Malizia da unten im Southern Ocean funktioniert. Aber das reicht jetzt bei 1000 Meilen Rückstand oder die er vielleicht nachher haben könnte, das reicht zum Aufholen, aber natürlich nicht zum Überholen. Deshalb muss so ein bisschen was auch Glück jetzt inzwischen dazukommen und naja, dass die vorne eben ein bisschen parken und er mit dem Zug dahin kommt. Das kann man aber, finde ich, so genau noch nicht sagen, aber naja, ich glaube, da kann man jetzt auch wieder wunderschön sagen, ich glaube, da ist der Zug noch nicht abgefahren.
Was würdet ihr schätzen? Das ist lustig. 1000 Meilen, er kommt, angenommen, er hat 1000 Meilen Rückstand am Kap und kann dann Gas geben und fährt, sagen wir mal, 5 Knoten schneller als die anderen. Das ist ja nicht so unwahrscheinlich, also wenn das Wetter passt. Wie lange bräuchte er, um wieder vorne ranzukommen? Wie viele Tage? Was würdet ihr schätzen? Gesagt, Carsten, bei 5 Knoten mehr?
Gute, also rechne, bin ich nun wirklich
schwach. Ja, dann rechne nicht, sag spontan, was würdest du schätzen?
5 Tage.
Miku?
Ja, bin ich ungefähr auch dabei. 5-6 Tage, ja.
8 Tage. Ungefähr, ach, etwas mehr als 8
Aber
Tage.
Aber das hast du ausgerechnet, das finde ich cool.
Ja, ja, genau. Ich habe jetzt gestern mal einen Tag Zeit gehabt, habe meine Formeln und Excel-Tabellen und hatte das dann. Noch 4 Stunden. es sind ungefähr 8 Tage. Ach, krass. Wenn man bedenkt, Boris hat gestern in einem Video, ich verlinke das jetzt nicht, um diese Videos zu sehen, muss man einfach auf YouTube gehen und dann Boris Herrmann suchen oder Team Malizia.
Oder auch Segelreporter, ne?
Team Malizia, Segelreporter auch, genau, da sind ja eh alle. Da hat er gesagt, so, dass jetzt ja der Dezember anbricht und das ist der einzige Monat, den er komplett auf dem Boot ist, weil den November haben sie nicht ganz und im Januar voraussichtlich fahren sie auch nicht mehr ganz, dann sind sie schon wieder in Frankreich. Es sind jetzt ja ungefähr, ich weiß, es ist immer so um Neujahr rum, kommen die dann da am Kap Horn vorbei, ne, ungefähr so. Die sind jetzt ja einen Monat unterwegs, also da sieht man mal, krass, dass 1000 Meilen da unten in seiner, ich sag mal, er biegt ja dann irgendwann auf seine Lieblingsrennstrecke ein. Ist ja gar nicht mehr, also das relativiert sich ja, es ist viel, also es hängt natürlich vom Wetter ab, aber machbar ist das natürlich immer noch, ne?
Ja, definitiv, aber das erschreckt mich jetzt auch gerade so ein bisschen, weil genau diese Rechnung, man sieht ja schon, wenn du sagst 8 Tage und eine Differenz von 5 Knoten hast du jetzt auch nicht so oft, aber das Ding ist...
Na gut, ist, kontinuierlich, jetzt kannst du natürlich auch, weil es kann ja auch im Wettersystem kommen, dass die ersten 8 irgendwie einparken und der hinten rauscht und du siehst ja, in 24 Stunden kannst du 640 mal bis 615 Meilen machen, so, das kann natürlich jederzeit auch, so es kann auch sehen. Übrigens, muss man auch sagen, es kann auch genau das Gegenteil passieren. Also das ist halt ein Spiel mit dem Wetter. Und na klar, es ist immer am besten, vorne mitzufahren, weil dann haben alle das gleiche Wetter und den gleichen Wind. Aber es ist jetzt halt so, wie es ist. Und abgesehen davon kann auch, muss man auch sehen, auch wenn sie unten um Kap Horn rum sind, es kommt ja noch der Atlantik dann wieder. Das gleiche Spiel, was wir jetzt hatten. Da kann sich auch nochmal alles, also dieser Drops, ja, da wird ordentlich dran gelutscht, aber er ist nicht weggelutscht.
Definitiv. Noch gar nicht. Und in diesem Range, wie gesagt, 1000 Meilen, das ist, man muss es genau so sehen, wie du es sagst, die können ja einfach Stillstand haben. Also die können wirklich in der Flaute liegen und das sagte ich ja auch schon mal, das hat auch damit zu tun, dass da unten dieser Flaschenhals an den Kaps teilweise ja eben so klein ist, dass sie sich eben nicht von befreien können. Sonst könnte man sagen, okay, ich fahre nochmal einen Schlag in Süden, da kommt jetzt gerade der Wind, aber nee, da dürfen sie nicht hin. Und nach Norden wird es dann auch teilweise. All das sind alles diese Möglichkeiten, die haben sie im Moment nicht. Wenn du jetzt diese Wettervorhersagen natürlich siehst und hast den gesamten Atlantik zur Verfügung, dann fährst du natürlich auch dahin, wo der Wind ist und hast auch den kompletten Platz. Aber da sind sie jetzt im Grunde von eingeengt und deshalb eröffnet das schon nochmal Chancen für die Verfolger. Aber okay, aber das ist im Grunde auch komplett müßig, deshalb verstehe ich, du hast gerade die Videos von Boris nochmal angesprochen, der redet da auch gar nicht mehr so richtig drüber, ist auch, ich stelle mir das aber auch vor, du musst jeden Tag, macht er ja irgendwie so ein Video und dann denkst du, oh Gott, jetzt fragen sie wieder und ich habe wieder Meilen verloren, was soll er da immer noch erzählen, er kann eigentlich nur sagen, das fand ich jetzt, was ich manchmal wie so ein bisschen Plattitüde ist, ja, ich gebe mein Bestes, das sagt er oft oder...
Das glaubt man ihm, das ist ja auch unbestritten.
Natürlich, und du sitzt ja oft auf dem Boden und deshalb auch, ich habe gestern so ein bisschen geschrieben und mir diese Winkel angeguckt, du suchst ja da trotzdem jede Minute, und bis auch trotz Übermüdung guckst auf die Daten, suchst diese Drehe aus, wie bei jeder anderen Segelregatta aus, was du da in 10 Minuten machst du da jetzt, wie gesagt, die sind monatelang und du kannst eigentlich nicht sagen, ey, ich leg mich jetzt mal hin oder die sind vorne weggefahren, jetzt lese ich mal ein Buch oder höre schöne Musik, sondern du musst dann eben gucken, dass du eben diese Drehe auch wieder mitbekommst, das ist ja gerade wirklich der Fall, das geht ja nur um 10, 15 Grad, wann mache ich das? Gestern hat auch mal kurz beschrieben, wie er eine Halse macht. Also die Halsen haben jetzt dauern ja auch, wie wir das bei Herrn Coleman schon auch gesehen haben. Er macht sie, glaube ich, ein bisschen schneller. Also jetzt hat auch mit der Segelkonfiguration zu tun. Aber du musst diese Entscheidung da treffen und kannst da eben jetzt einfach nicht mal eben kurz ausschlafen, sondern weil genau wie du gerade sagst, es kann ja die nächste Phase passieren. Wenn du da ein paar Meilen verlierst in dem Moment, dann ist eben, guck mal, jetzt sehen wir Frau Davis, die noch in der Nähe war, die ist jetzt plötzlich weggesegelt. Er war noch nicht so nah dran, dass er das gleiche Windsystem hatte. Es waren schon immer noch mal 50 Meilen, aber die dann ausreichen, dass einer vorne eben den Absprung schafft und
ja. Das hat so 100 Vorsprung, ne?
Ja, genau. Das war tatsächlich gestern einmal, hat er zweimal falschen oder einen schlechteren Winkel gefahren. Aber das war eben im Grunde auch, sie hat einen Tick mehr Wind gehabt oben und naja, rutscht dadurch ein Stück weit davor, hat ganz andere Optionen. Du kannst dir es nicht leisten, auch bei diesem Rennen, auch wenn alle immer sagen, oh, das ist ein Marathon und so. Ja, ich sag mal, das ist Quatsch, weil ja, es ist ein Marathon, aber du musst jeden Moment da eigentlich dein Bestes geben und gucken, wo du ja, dass du da eben diesen Absprung nicht verpasst. Wenn die dann jetzt länger drauf sind,
du brauchst natürlich das klar, du brauchst aber auch, was dir nicht passieren darf, ist kurz Pech zu haben, weil eine Wolke kann dich so einbremsen. Und ja, man hat das ja gesehen, das hat sich ja, jetzt liest man auch so, habe ich gestern, ja, das ist ja halt, dieses Boot ist auch scheiße, dieser Bus und sowas. Nein, das Boot ist totaler Blödsinn. Ja, ja, ja. Und man sieht ja, Boris hat unbestritten Pech gehabt mit ein paar Wolken, die ihn gebremst haben. Und das führt jetzt dazu, das ist wie, weiß ich nicht, es steigt halt so, die kriegen halt von den Wind, fahren weg. Und wenn man es auch jetzt noch sieht, die fahren im Mittel, Boris hat jetzt 24 Stunden 9 Knoten, die fahren im Mittel vorne 18 Knoten. Das wird auch noch ein bisschen so dauern. Und es liegt ja nicht dran, dass er jetzt gerade schlecht ist oder falsche Entscheidungen trifft. Es liegt einfach dran, dass der vor einer Woche, glaube ich, halt ein paar Mal von Wolken eingeparkt wurde. Ne? Das ist
ja richtig, aber okay, wie gesagt, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, was ist denn jetzt eigentlich Pech oder Glück? Natürlich
ja, klar.
Hat er ja auch schon gesagt, klar, er wurde von Wolken da eingebremst, aber die anderen eben nicht. Es ist natürlich auch Pech dabei, aber wenn er jetzt, sag ich mal, einen anderen Kurs, so wie Thomas Rouillon, der ist ja nun, alle haben gesagt, sag mal, spinnt der fährt ja da, fährt Richtung Westen und wurde dann auf Platz 36 geführt, ne, da könnte ich ja auch immer, gestern habe ich noch, Michael hat was geschrieben über unseren Schweizer Rura, der wurde dann zu der Zeit auf Platz 1 geführt und hat, das habe ich gar nicht gesehen, Michael, der hat sich ja sogar darüber gefreut und hat gefeiert, ich bin Erster, das ärgert mich immer, weil es einfach nur ein Tracker Unwucht ist, der ist da nicht auf 1. Klar, hat den kürzesten Weg, aber wenn man auf den Wind guckt, dann du fährst dahin, wo der Wind ist. Und das Rennen ging in diesem Moment Richtung Westen, egal wo der, was der Tracker sagt. Und Boris hat eben nicht so ganz an diesen Kurs geglaubt, hat sechs Halsen oder gefahren, mehrere Halsen, und hat sich ein bisschen südlich verholt. Und danach ist er dann in die Wolke gekommen. Klar, das konnte man nicht vorhersehen, aber trotzdem im Rückblick kann man das schon erkennen, da hätte ich es vielleicht ein bisschen anders gemacht oder nicht. Also es ist nicht nur reines Glück, dann wärst du im Grunde losgefahren und egal. Aber es ist eben auch jetzt nicht der eine Fehler. Und was man eben wirklich, was du eben schon sagtest, überhaupt nicht sagen kann, dass das Schiff nicht funktioniert. Also das hat er bewiesen, gerade bei dem leichten Wind, ne? Also bisher war ja nur ein leichter Wind auch eher, fast die gesamte Strecke. Und zuletzt war es halt Flachwasser vorhin, dafür ist es ja im Grunde auch nicht immer. Da funktioniert das Ding und
ja, aber kam auch auf dann, ja, siehst du ja, dass die dann alleine einhand den Rekord sogar toppen von Malizia aus dem Ocean Race mit Crew.
Was sie nicht gemacht haben, ne, aber die
kommen, nein, aber
fast nah
dran
kommen.
Fast dran, aber diese, das hat auch gestern, also das, auch in diesem WhatsApp-Chat da, das ist einfach, also das, was die vorne gekriegt haben, ist einfach ein totaler Glücksfall. Also da, davon träumt jeder Segler. Jeder Vendée-Segler, so einen Wind und so wenig Welle zu kriegen, die sind durchgeflogen, obwohl, das hat der Andreas auch geschrieben, der hat ja Kontakt zu, oder die kriegen immer Nachrichten von Sebastian.
Als Teammitglied ist er.
Genau, ne? Er ist der Teammitglied. Das muss tierisch anstrengend sein. Man denkt da so, die sitzen, die Vollen, die knallen nicht mehr rein, sondern die fliegen einfach. Aber er meint, die müssen die ganze Zeit die Daten und die Loads irgendwie im Blick haben. Die können kaum pennen, weil es ist echt hardcore. Und die werden sehr erschöpft sein nach diesen, nach diesen Highspeed-Tagen. Boris hingegen, gestern fand ich, der war entspannt, und da kannst du vielleicht auch noch was sagen, wir haben ja auch drüber spekuliert, ja, spielt er das? Nee, der ist offenbar wirklich so, sagen auch Leute, die ihn besser kennen und ihn so erlebt haben. Aber ich meine, da habe ich auch gedacht, vielleicht ist es auch gut, also vielleicht ist es gar nicht gut, aber kein Nachteil, wenn der unten auf seiner Highspeed-Strecke ein bisschen ausgeruhter ist. Oder wie würdet ihr das einschätzen?
Ja, definitiv, ne? Also das ist schon so ein Bereich in der Phase jetzt, da wird er natürlich ausgeruht sein, aber wir haben ja vor ein paar Tagen drüber gesprochen, eigentlich müsste man doch auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen oder so, was da so alles so passiert. Aber das kannst du dir, glaube ich, bei so einem Rennen nicht leisten, weil es eben dann natürlich doch wieder ein Marathon ist.
Ja, und man muss sagen, dieses mit der Faust auf den Tisch hauen ist ja auch, es würde ihm nichts bringen.
Es bringt
eigentlich nur uns als Zuschauer was, weil du hast an den Kommentaren, ja, es ist total egoistisch gedacht eigentlich, auch von mir. Ich habe auch gesagt, geh doch mal aus dir, klar, weil man ist natürlich selber, und man merkt es an diesen Kommentaren, dass Leute dann teilweise sauer auf unsere Headlines sind, weil klar, wenn Leute sind enttäuscht, das hast du beim Fußball auch. Also du musst mal Kommentare unter Live-Tickern vom Fußball lesen. Das ist einfach so, dann muss man sich irgendwo seinen Frust den loslassen, kenne ich von mir selber auch, dass man denkt, Mann, ey, so ein Mist und sowas, so schreiben die jetzt da wieder. Aber es ist halt einfach so, es würde ihn selber überhaupt nicht weiterbringen, wenn der jetzt auf Malizia rumtoben würde.
Nein, deshalb, das ist Quark, aber man denkt nur manchmal, also ich glaube schon, er ist ja nicht die ganze Zeit so, wir sehen ihn ja nun, ich meine, ich weiß nicht, Gott sei Dank, oder manchmal wird man auch mal denken, vielleicht wird, dass es wirklich die Vendée Globe mal so eine echte Big Brother Show wird, dass man eben selber sich da durchguckt, was da gerade so an Bord passiert. Eigentlich will man es, ja, man will es schon irgendwie wissen, diese Schlüsselloch-Geschichte, aber irgendwie auch nicht. Also das wäre echt ein Step für diese Regatta. Ja, das wäre schon dramatisch. Weiß nicht, ob die Skipper das wirklich haben wollen. Also insofern sieht man Boris oder alle Skipper ja nur dann, wenn sie auch was zu sagen haben oder wenn sie was sagen wollen. Und man sieht sie natürlich in einer anderen Atmosphäre und nicht dann, wenn gerade irgendwie so ein Mist natürlich passiert halt. Ne? Also da will man schon manchmal ein bisschen rein. Aber man kann sich da reinfühlen. Natürlich wird es in ihm auch anders aussehen. Aber ich habe zu dem Thema hat mir gestern Abend noch ein Hörer, ein Kumpel, schönen Gruß an Olli irgendwie geschrieben.
Olli, schöne Grüße.
Ja, der auch Boris Kontakt mit ihm hatte und erzählte eine Geschichte, da wo er dann auch sagte, hey, er hatte wohl mit Birte, seiner Frau, gesprochen und ging wohl auch darum, ja, ist der eigentlich immer so und also stoischer Ruhe, und sie hätte das wirklich bestätigt und dass einem das auch manchmal auf den Keks gehen könnte. Also der ist wohl ein Typ, der kommt ja tatsächlich ja besser mit klar, und das geht nach außen, man kommt das vielleicht manchmal ein bisschen ja rüber, als ob der da mehr Feuer zeigen müsste oder nicht. Also ich glaube, wir haben auch schon viel drüber spekuliert, was sind das für Typen, die eigentlich Ocean Race fahren. Ich vergleiche es ja auch öfter mal mit, weiß nicht, olympischen Segeln oder das normale Segeln. Und ich glaube, diese Art, von der wir jetzt gerade sprechen, die brauchst du, glaube ich, und das ist der große Unterschied, weil wir sehen eben nicht viele Olympiasegler da draußen, oder um zu sagen, naja, mal keine, die da eben auch beim Vendée Globe gut sind in dieser Szene, die es sich auch gar nicht zutrauen, die es nicht wollen. Wir erinnern uns, ich weiß, Robert Stanek, haben wir öfter drüber gesprochen, der ja auch beim letzten Ocean Race bei Guyot irgendwie mitgefahren ist als Co-Skipper, und auch der sagte, war ja nun auch die Frage, willst du nicht auch mal Vendée Globe fahren? Der ist ja mal ein Starboot-Weltmeister und einer der besten deutschen Segler und Profisegler. Aber er hat gesagt, ja, nee, alleine darum, also das war jetzt nicht sein Ziel, und der muss es jetzt nur dann wirklich wissen halt, ne? Und ob der jetzt, ja, was auch, wo auch immer das jetzt dran hängt, aber es ist schon eine spezielle Fähigkeit, bei dieser Vendée Globe so lange alleine zu sein und durch solche Tiefen im Grunde auch zu gehen und dann eben auch nach außen einfach ruhig zu sein. Und auch nach innen irgendwie ruhig zu sein, mit Psychologen eben vorher, sich auf solche Situationen vorzubereiten. Und dann kannst du sowas auch nur überstehen. Und dann eben auch darauf warten, dass deine nächste Chance kommt, und die dann eben auch ja, nutzen. Und auch darauf hoffen wir jetzt alle.
Miku, es gibt ja auch viele französische Videos von den Franzosen vorne, natürlich von den Franzosen. Wie sind die denn so drauf? Sind die kommunikativ? Sind die still? Also man hat ja immer so als deutscher Zuschauer, der nicht Französisch spricht, immer den Eindruck, so von denen hörst du gar nichts. Wie ist das in Frankreich? Also kommunizieren die viel mit draußen, oder wie ist das?
Ja, ihr solltet schon mal auch mal auf die Franzosen gucken, das stimmt, ja.
Ja, Südalor, sage ich. Ja,
genau. Ja. Da segeln auch noch, also, Franzosen mit. Hä?
Ja, genau. Da segeln auch noch vorne sogar die Franzosen mit, ne? Ja, naja, aber lange Rede, kurzer Sinn, auch hier, ich muss wirklich sagen, ja, die sind schon relativ kommunikativ. Sie sind natürlich nicht so bedächtig und machen das auch nicht ganz so professionell wie ich hätte es beinahe gesagt, wie euer Boris. Aber auch hier muss ich sagen, die haben sich sehr, sehr, sehr gebessert. Wenn ich an die letzten Vendée Globe denke, also wo dann noch so Kommunikationshelden wie Armel Leclerc und ja, so weiter und so fort, stimmt, mit dabei waren. Also die auch keinen Satz rausgekriegt haben ohne es war unglaublich teilweise. Selbst für französische Verhältnisse und selbst für die Franzosen war es wirklich dramatisch. Jetzt ist das anders. Also die haben da auch, unter uns gesagt, sind welche dabei, die haben Kurse belegt, ne? Rhetorikkurse. Ja.
Ach krass.
Die machen das wirklich, echt? Also die haben sich wirklich darauf vorbereitet.
Das heißt, nicht nur auf Französisch dann, in einer Sprache, die man versteht.
Naja, also es sind ja auch einige dabei, die wirklich auch in Englisch jetzt kommunizieren.
Ja, ne? Ja.
Also es gibt ja auch von Franzosen Videos auf Englisch, und das ist ein absolutes Novum. Das ist ein absolutes Novum. Ja. Und das ist schon cool. Also das ist halt wie die Generation, die jetzt da vorne segelt, die geben sich in vielerlei Hinsicht wirklich Mühe, zumindest international rüberzukommen. Ja, vielleicht
ist auch, ja, auch
im Hinblick auf ihre Sponsoren auch teilweise.
Ja, ne? Ja. Darf man nicht. Also man muss ja auch dazu sagen, es hat auch mit den Leuten zu tun. Ich meine, Richomme, Darlene, Darlin, und wen haben wir noch da vorne? Klar, Gutscheid ist ein Engländer irgendwie, aber das sind ja alles international segelnde Menschen halt. Und Richomme, der hat doch sogar in den USA studiert. Der ist zwar Franzose, aber der spricht perfekt Englisch. Und das war
spricht
ja,
glaube ich, ein klares Englisch. Ganz, ganz eben, gut. Ne? Also wirklich richtig gut.
Weil,
Thomas Leclerc Bouillon auch, zum Beispiel, der kann das auch, ja, aber der ist halt noch ein bisschen mehr so französisch unterwegs, eben, irgendwie natürlich, mit dem Akzent und so. Ne? Sebastian Simon macht gute, ja, macht gute englische und ja, Lunevin. Das
gab's ja vorhin.
Also ja, ich weiß nicht, ja, also habe ich von dem schon was Englisches gehört, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber.
Ja, aber muss ja, ich meine, wenn der mit Malizia gesegelt ist, ich glaube nicht, dass die auf dem Boot, die haben, werden die Englisch, haben die Englisch gesprochen, die werden nicht Französisch gesprochen haben, ne? Also bei der, richtig, weil da war ja auch richtig, genau, ja, ja, in die, ja, hier unsere Niederländerin mit dabei, oder das Englisch, die Sprache, die müssen sich, und das ist tatsächlich auch ja auch ein Unterschied, die segeln ja nicht nur alleine, sondern wenn die einen Wert haben wollen auf dem Profimarkt, dass man die auch buchen kann, was ja der, die Profisegler ja meistens ist, genauso wie wo wir, eben drüber, wo ich gesprochen habe, Christopher Pratt, seit 20 Jahren Segelprofi, aber hat nie ein eigenes Projekt gehabt im IMOCA, der wird dazu gebucht und da mit seinem Know-how und so, und da musst du natürlich auf Englisch mit Menschen reden und nicht nur mit den Seglern, sondern auch mit den Konstrukteuren, also das ist schon alles viel internationaler geworden und naja, letztes Mal, wenn haben wir oft drüber gesprochen, 11th Hour, amerikanisches Team, gewinnt auf einem IMOCA, also das gab's so ja früher auch nicht, dass diese Szene dann jetzt so international geprägt war, und da muss man sich, glaube ich, drauf einstellen, ja.
Also der letzte Bärbeißige, sagen wir mal so, in der Spitzengruppe ist halt der Jeremy Biou, der auch teilweise Videos verschickt, wo selbst die Franzosen die Augenbrauen hochziehen, beziehungsweise die Ohren richtig spitzen müssen, weil du teilweise gar nichts verstehst. Du verstehst
das
gar
Französisch
nicht,
was der
da in sich reinbrummelt. Ja, 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 in Französisch.
Spricht aber bretonisch.
Gut, das soll jetzt nicht despektierlich sein.
Nein,
ist halt so, und der andere ist ja so. Nur, also wie gesagt, die Spitzengruppe, kann man ja jetzt so sagen, auch die Jüngeren in der Spitzengruppe, das ist jetzt mittlerweile wirklich auch von den Sprachen her wirklich professioneller geworden. Viel, viel professioneller, muss man echt sagen.
Sagt mal abschließend, von allen mal, was sind denn eure Tops und eure Flops bislang? Miku?
Also du meinst jetzt in der Gesamtbewertung bisher?
Genau.
Also der absolute, also ein echter Flop ist für mich Boris.
Okay.
Ja, also ehrlich gesagt, ich hätte ihn wirklich weiter vorne eingeschätzt, und gerade jetzt so die Performance, die jetzt so, die ihr ja auch jetzt lange besprochen habt und so, jetzt gerade zuletzt auch und so, bei Samantha sieht man, dass es ein bisschen hätte auch schneller gehen können. Die war ja nun eine ganze Zeit mit ihm gleich auf. Und natürlich ist immer wieder dieses Glück- und Pechspiel, aber Glück und Pech brauchten die anderen eben auch. Und die jetzt weit vorne segeln. Nee, also ich muss sagen, Boris ist jetzt, ich meine, ich habe deswegen keine schlaflosen Nächte, aber ich muss sagen, ja, ist schon nicht ganz so dolle, muss ich sagen. Gefällt mir nicht so gut.
Und dein Top?
Mein Top ist, ja Thomas Rouillon.
Ach. Nur Wolle, hast du etwas also, Boot gekauft?
Thomas Rouillon hat diesen wunderbaren, Schlag rüber Richtung Westen gemacht, vor ein paar Tagen schon. Und das war für mich, das war ganz schön Risiko, fand ich. Und das hat er gut gemacht. Und dafür ist er mein Top.
Carsten überlebt noch. Mein Flop ist, glaube ich, Jean Le Cam. Nachdem hat Carsten auch gestern drüber geschrieben, einen schönen Artikel über die Nichtfäuler, weil ich finde es immer sehr floppig, wenn man den Mund so voll nimmt, was er ja gemacht hat, muss man sagen. Ne? Und das bewahrheitet sich ja gar nicht. Mein Top, finde ich, mal abseits von allen, die da vorne rumfliegen, natürlich sind alle top. Ich finde, Violette Orange hält sich super. Also ich hätte das irgendwie nicht gedacht, ich weiß nicht warum, aber die ist, ich glaube, von den Non-Foilern auf 2 im Moment. Also, wie sagt der Italiener, Chapeau, also ich finde die ist wirklich gut dabei, ne?
Ja, definitiv. Also das, genau, das habe ich ja gestern auch nochmal eingestiegen, und es ist ja eigentlich ganz witzig, dass sie mit dem Boot von Le Cam ja segeln, mit Hubert oder Hubert.
Der Hubert.
Und er hat sich ja eigentlich ein neues Boot gebaut auf der Basis von Hubert. dass eigentlich, was sagt er noch, im Schnitt 1,5 Meilen schneller sein sollte als der bisherige Speed. Okay, das ist jetzt alles ein bisschen gemein, aber für Violet ist es natürlich total cool, da auf einer Höhe zu segeln und definitiv, ne? Ja, mein absolutes Highlight ist wirklich Sebastian Simon, muss man sagen. Also der wurde vorher so gar nicht so hoch gehandelt, warum auch immer, weil er eigentlich alle Zutaten hat, um da schnell zu sein. Aber der hatte vorher im TGW sehen das Großsegel gerissen und hatte auch andere Themen, war immer mal mit dabei, aber man hat ihm das nicht zugetraut, dass er da so konstant vorne fährt. Hoffentlich. Also er segelt wirklich genau gerade da, wo er bei der letzten Vendée Globe irgendwo gegengeknallt ist und dann Kapstadt aussteigen musste. Also dem drücke ich wirklich die Daumen. Der hat so viel Mist erlebt. Ist er mich nochmal reingearbeitet. Der hat sich, weiß ich nicht, fast vor einem Jahr ungefähr das Genick gebrochen, weil er da durch die Gegend geflohen ist. Ja, und
hatte man schon wieder vergessen irgendwie.
Ja, und jetzt ist es aber, was ist ja wahrscheinlich, wie wenn du vom Pferd fällst oder so, sagen, man muss möglichst schnell wieder drauf, um dieses Trauma zu vergessen. Und der ist aufs Pferd wieder gestiegen und gibt aber jetzt aber auch unglaublich Gas. Also ich hoffe mal, dass da alles irgendwie gut geht. Das letzte Mal sich so eine Phase, an die ich mich erinnere, war damals Alex Thompson, haben wir auch drüber gesprochen. Der ist mit seinem Boot durch Theta damals durchgeballt, als die anderen außen rumgefahren sind und dachten, oh, vielleicht besser nicht dadurch, denn das ist vielleicht nicht gut für unser Boot und er ist im Endeffekt auch auf Höhe, jetzt ungefähr bei Kapstadt ist ihm ja auch irgendwie die Shots auseinandergebrochen, keine Ahnung, wir wollen es nicht beschreien, muss man alles so im Hinterkopf haben, also. Und apropos Alex Thompson, der größte Flop, Michael hat gestern länger nochmal drüber geschrieben, ist für mich wirklich Alain Roura.
Ja.
Hatte ich das gestern auch so ein bisschen gelesen. Der segelt ja nun auf dem Boot von Alex Thompson, hat das auch umgebaut, neuen Bug dran gebaut, eigentlich verbessert. Und man muss ja mal überlegen, das ist eigentlich auch bei der vergangenen Vendée Globe auf Augenhöhe mit Linked Out gesegelt von Thomas Rouillon, das Verdier-Design, das ja jetzt gerade Sam Goodchild segelt und der ja, wie wir wissen, auch das Rennen ja lange Zeit angeführt hat, der jetzt aber gerade auf Platz 7 ein bisschen zurückgerutscht ist. Das ist aber eben das ältere Design. Ist im Grunde, jetzt merkt er gerade oder muss er schmerzlich erfahren, dass das Schiff eben bei den Bedingungen da unten eben nicht so schnell ist wie die anderen. Aber wo ist denn jetzt eigentlich die alte Hugo Boss, die eigentlich auf Augenhöhe ist? Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Klar, Roura hat das nicht so optimiert. Das Schiff von Goodchild wurde optimiert mit längeren Foils direkt nach der Vendée Globe. Also ist ein bisschen ungerecht der Vergleich. Trotzdem segelt er gerade ja hinter den Nicht-Foilern da. Und ehrlich gesagt, als ich das gestern von Michael gelesen habe, das meine ich ja nochmal, habe ich eben schon gesagt mit dem Tracker, dass er ist ja wirklich einfach da. Also ich glaube, bei Le Cam ist diese Ostschlacht da bei Afrika noch irgendwie, hat das noch Sinn gemacht, mit dem nicht voller Tief zu segeln. Also da gab es auch eine Routenoption. Wir haben es ja länger beschrieben, weil auch Coleman da ja lang gefahren ist. Das hat sich im Endeffekt nicht ausgezahlt. Das habe ich aber durchaus verstanden. Aber Roura, wie auch hier unser Italiener Pidotti, der dann Vierter war und Roura war plötzlich Erster, aber nur weil dieses Ranking halt nicht stimmte, ist da hingefahren und hat dann gestern eben nochmal erzählt, wie er sich darüber gefreut hat. Also entweder will der, sag ich mal, Leute, die jetzt nicht segeln oder die nichts davon verstehen, ein bisschen verarschen, weil dieses Routing stimmte halt da in dem Falle nicht, auch wenn es heißt, man wird als Erster geführt. Es ist ein bisschen schade. Der macht natürlich auch seinen Job. Der wollte viel weiter vorne segeln. Das klappt irgendwie nicht so richtig, aber vielleicht kommt da ja nochmal was, aber das sind jetzt schon, was sind das jetzt gerade? 1800 Meilen Rückstand. Mit einem Boot, das sollte eigentlich weiter vorne segeln.
Ich habe noch Breaking News, es hat jemand kommentiert, heute Morgen, also vor einer Stunde, dass er sich freut auf unsere sonntägliche Frauenfolge, die wir jetzt mal machen, aber warum wir eigentlich nicht eine Frau mit in der Runde haben. Gute Frage, wisst ihr eine? Wenn Frauen teilnehmen wollen am Sonntag, gerne, oder? Wenn es Frauen gibt, die da mitmachen wollen, können sie gerne eine Mail schreiben und dann gucken wir mal, ob das passt. Oder? Wäre da auch mal lustig.
Ja, das wäre eine gute Geschichte. Das wäre mal wirklich cool. Ja.
Vielleicht,
endlich mal Frauen melden würden.
Wer omnipräsent ist, ist gerade Angela Merkel. Dann verkauft sie auch Bücher in Zielgruppen, wo sie sie nie verkaufen würde. Nee, finde ich wirklich eine gute Anregung. Vielleicht kommt ja ein guter Vorschlag, würden wir
gerne. Ich befürchte nur, weil Michael ja nun eingestiegen ist mit der Schadensabteilung, mit den Knötchen in den Haaren von Clarisse, dass das in eine falsche Richtung führen könnte,
ich finde
die Haare schön. Das ist, du bist zwar der Frauenversteher, aber man könnte ja auch denken, du hast was gegen Frauen.
Könnte man, aber man kann auch positiv sehen. Also bitte, ja. Stimmt.
Jetzt haben wir alle weiblichen Hörer verloren.
Ja, ist ja egal, aber ich muss jetzt noch zum Ausgleich noch eine Sache zu Alain Roura sagen. Ja. Der ist so weit hinten, weil wie jetzt kürzlich rausgekommen ist, seine Sinne sind benebelt. Und zwar, er hat einen furchtbaren Gestank im Schiff. Hat er gerade vor kurzem geschrieben.
Habe ich auch manchmal.
Das wollte ich gerade sagen, Carsten hat das immer.
Er hat irgendeinen Fisch offenbar im Schwenkkiel. Im Schwenkkielkasten. Der ist da eingeklemmt und der modert jetzt vor sich hin.
Nee.
Und am Anfang, Achtung, am Anfang hat er gedacht, es seien seine Socken, die so furchtbar stinken.
Also da nehme ich alles zurück, das verstehe ich natürlich. Also da würde ich, Alter, was ist das denn für eine Geschichte?
Ja, Sachen gibt's, ne?
Ja, glaube ich.
So ein alter, gammelnder Pottwall da unten drin.
Ja, furchtbar.
Ah, schön. Gut, dann steigen wir lustig aus der Runde. Wir sehen uns oder hören uns Sonntag. Ich noch mal kurz, weil ich das gerade gelesen habe, die Kommentare, da hat noch jemand gesagt, wir müssen auch mal über Arnaud Boissière, wird der, glaube ich, gesprochen, ne? Richtig. Über Arnaud Boissière, der immerhin seine fünfte Vendée macht und der muss ja auch was können. Den müssen wir uns auch mal vorknüpfen, den Bruder, ne?
Dazu kurz, ich erinnere mich, ich habe immer noch
jetzt wird Fotos, die Folge wieder lang.
Nein, die Fotos geflöht, die ich mit Michael in Le Sable irgendwie gemacht habe. Und erinnerst du, Michael, wo ich einmal kurz an der Straße mit dem Auto stehen geblieben bin? Da muss ich ein Foto machen. Und da war ich komplett perplex, weil Arnaud Boissière, der prangte da auf einer riesigen Häuserwand angemalt. Ich sag, wer ist denn das überhaupt? Ich wusste gar nicht, mein Gott, der segelt jetzt noch nicht gerade vorne, aber ist wohl, glaube ich, der Local, ne? Und naja, das Foto kann ich immer noch mal
bringen. Er ist der absolute Hero.
Echter Held, ja.
Er segelt ja auch für Vendée, für das Departement Vendée, und er ist der absolute Held. Müsst ihr mal die alten Videos angucken, wenn der, er ist jetzt zum x-ten Mal dabei, wenn der in den Chenal reinfährt, wenn er fertig ist, ja, und er kommt immer weit hinten an, ne? Und aber da steht das ganze gesamte Departement.
Ja, cool.
Das ist absolut irre.
Ach komm, dann können wir auch mal, Michael, da wir jetzt gerade den 1-Stunden-Äquator wieder überschreiten, wie immer. Das ist eine Frage, die mich auch mal so, man hat ja immer so ein Land hat ja immer einen Favoriten, ne? In welcher Bettwäsche wird denn am meisten geschlafen in Frankreich? Gibt es denn da so den Sympathieträger, dem sie alle die Daumen drücken, den Segler, wo sie sagen, der muss gewinnen, oder ist das regional unterschiedlich?
Also, sagen wir mal so, man muss das ja so sehen, die westlichen Departements, die haben ja alle mehr oder weniger einen aus ihrem Departement auch im Rennen. Und das sind natürlich dann deren Helden. Aber wenn man jetzt mal so ganz Frankreich sehen würde, ist der große Held Jean Le Cam.
Ja, weil er halt einfach der Alterspräsident ist.
Beste Frisur
er ist, ja, ja, und er ist Le Roi und sein ja, Image 65, ist jetzt zum fünften Mal dabei. Ne?
Ja,
das Image ist aufgebaut und so muss man sehen. Ne? Aber wenn du jetzt Held meinst mit Favorit, dann...
der große Sympathieträger.
Große Sympathieträger, ist Jean Le Cam.
Das ist er, ja.
Ist ganz vorne dabei.
Cool.
Wirklich, also würde ich 100% unterstreichen.
Gut, dann kriegt der Gewinner unserer Tipprunde, die beiden anderen finanzieren demjenigen eine Jean Le Cam Bettwäsche, oder? Das machen wir. Und damit beschließen wir diese Folge, damit Miku nicht immer in HSV-Bettwäsche schläft. Wir beschließen dann diese Folge. Sehen uns Sonntag wieder zum Frauen-Thema.
Hören gesagt, uns.
Frauen der Welt, die podcasten wollen und über das Segeln reden wollen, über versegelnde Frauen, meldet euch über die Kontaktadresse auf der Seite segelreporter.com. Da muss Carsten die 5000 Mails auswerten und wir legen uns zurück.
Ja.
Und wir hören uns am Sonntag. Vielen Dank fürs
Zuhören. Ist ja keine Dating-Show, ne? Weißt du?
Genau. Wir haben es unter einer Stunde geschafft.
Ja, geil.
Okay. Deshalb sage ich jetzt 10 9 8 7 6 5 4 2 1. Tschüss.
Bye-bye. Tschüss.
Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com